Radio 1. Hörbar Rust.
Und ich freue mich, dass er endlich hier ist. Hardy Krüger Senior. Mit dem Name-Dropping ist es ja immer so eine Sache. Um meinen heutigen Gast vorzustellen, müsste ich eigentlich niemanden erwähnen, um ihn einzuordnen, denn jeder kennt ihn. Nichtsdestotrotz, wann habe ich schon mal die Gelegenheit, sowas zu sagen wie, er arbeitete unter anderem mit John Wayne, Sean Connery, James Stewart, Anthony Quinn, Robert Redford, Catherine Deneuve und Hildegard Knef. Zudem bekam er einen Oscar. Es ist unmöglich, auch nur annähernd die Stationen des prallen Lebens von Hardy Krüger nachzuzeichnen. Daher hier so etwas wie ein kurzer Auszug seiner Biografie. Für die fehlenden Details haben wir zum Glück jetzt 2 Stunden Zeit.
Hörbar Rust. Heute mit Hardy Krüger, 79 Jahre, Schauspieler, Weltenbummler und Autor. Er verbringt seine Kindheit in Berlin-Biesdorf. Mit 13 schicken ihn seine Eltern auf eine Eliteschule der Nazis. Für die UFA dreht er 15-jährig den Kriegspropagandafilm Junge Adler. Eine Zeit der Zerrissenheit, denn mutige Kollegen öffnen ihm die Augen über die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. Mit 16 muss Hardy Krüger an die Front, gerät später in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg zieht es ihn ans Theater. Der junge Schauspieler macht sich schnell einen Namen. Nach Filmen in Frankreich und England ist Hardy Krüger der erste deutsche Schauspieler, der auch den Sprung nach Hollywood schafft. Bei dem Dreh für Hatari verliebt er sich in Afrika, kauft eine Farm und lebt dort 17 Jahre lang. Zahlreiche Bücher hat er geschrieben, sämtliche Preise abgeräumt und fast jeden Winkel der Welt erkundet. Seine alte Heimat Berlin freut sich, wenn Hardy Krüger und seine Frau Anita mal wieder vorbeischauen. Und wir freuen uns auch. Herzlich willkommen, Hardy Krüger, jetzt im Admiralspalast zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Krüger, Sie werden gern und oft gefragt, wo Sie sich eigentlich zu Hause fühlen. Und in der Regel antworten Sie, Deutschland ist meine Heimat.
Berlin ist meine Heimat, ja.
Berlin ist Ihre Heimat.
Und dann gibt es den Begriff Zuhause, den Sie gerade erwähnt haben. Und der kann überall sein, da wo Anita und ich es uns gerade machen.
Sie haben einmal gesagt, das fand ich schön, Zuhause ist da, wo Anita ihre Vase hinstellt.
Richtig.
Sie ist auch heute mitgekommen. Sie ist zwar jetzt eher nicht im Studio, aber sie hat sie heute begleitet. Sie sind überhaupt sehr, sehr viel zusammen. Wir hatten hier an der Hörbar auch mal Joachim Fuchsberger zu Gast, der mit seiner Frau auch sehr, sehr eng ist, über so viele Jahre schon. Sie sind so ein eingeschworenes Team seit mehr als 30 Jahren. Sind Sie jeden Tag wirklich zusammen?
Ja, ja. Nun, das ist für einige ungewöhnlich, für einige von unseren Hörern. Es hängt immer davon ab, was man vom Leben will. Wir beide haben von Anfang an, Anita und ich, das Bedürfnis gehabt, miteinander, fast hätte ich gesagt, aufzuwachsen, also miteinander zu leben und zu einer Einheit zu werden, was ja unter zwei Menschen nicht immer ganz leicht ist. Und wir beide gehören nicht zu denen, die sagen, ich brauche mal Urlaub 14 Tage. Ich glaube, wenn einer von uns 14 Tage oder den anderen wäre, wäre er unglücklich. Also darauf bilden wir uns nicht viel ein. Es ist nur so. Wir sind gerne miteinander.
Würden Sie es als Symbiose bezeichnen? Sind Sie sehr ähnlich oder sind Sie sehr unterschiedlich?
Oh, wir sind ziemlich unterschiedlich. Wir haben eines gemeinsam. Die Freude, andere Menschen in anderen Ländern kennenzulernen. Das habe ich mit großer Freude von Anfang an bei Anita gesehen, dass sie genauso gerne reist, genauso neugierig ist wie ich. Mhm. Das ist mit ein Grund, weshalb wir uns eigentlich nie trennen, wenn wir reisen auch immer zusammen.
Wer viel reist und gerade wer so viel reist wie Sie beide, der muss ja eigentlich in der Lage sein, mit leichtem Gepäck zurechtzukommen. Das fällt leider der naturgemäß Männern oft leichter als Frauen. Aber sind Sie überhaupt jemand, der mit einem Koffer klarkommt und gar nicht so an den materiellen Dingen hängt? Oder gibt es auch Sachen, von denen Sie sagen, da würde ich mich nie von trennen? Kann ich zwar nicht mit auf Reisen nehmen, aber davon würde ich mich nie trennen.
Ja, es gibt ein paar Dinge schon, die bleiben aber zu Hause. Auf Reisen ist es am besten, mit leichtem Gepäck zu reisen, wie Sie gerade angedeutet haben. Aber es ist auch so, man muss die Welt so nehmen, wie sie kommt. Beispielsweise, da habe ich auch Glück gehabt, Anita, die am Anfang, habe ich gedacht, sie sei eher verwöhnt, ist überhaupt nicht verwöhnt. Wir haben in Australien im Schlafsack geschlafen. Einmal ganz am Anfang unserer Beziehung habe ich, sie kommt aus dem amerikanischen Mittleren Westen und kannte Kalifornien nicht. Und da sind wir mal zusammen durch Kalifornien gefahren, ganz am Anfang, um uns zu überlegen, wo wird unser amerikanisches Zuhause sein. Und da hatten wir vergessen, dass es dass so ein Nationalfeiertag auf uns zukommt. Ich glaube, es war der 4. Juli. Und alle Motels waren voll. Und da sind wir in ein Sportgeschäft auf ihren Wunsch hingegangen und haben uns einen großen Schlafsack gekauft, sind in den Wald gefahren und haben im Wald in dem Schlafsack übernachtet. Es war ein wunderschöner Sternenhimmel. Und vor dem Einschlafen hat sie mich gefragt, sag mal, Ben, wie ist das in Afrika mit den wilden Tieren? Was machst du, wenn einem wilden Tier begegnet? Habe ich gesagt, nicht mehr bewegen, warten, was passiert. Und in der Nacht bin ich aufgewacht und hat sie mich in den Arm gekniffen, so in die Haut, damit ich aufwache, weil es saß ein Bär auf ihr drauf.
Das glaube ich nicht.
Ja.
Wir reden von einem Bärbär.
Es war ein kalifornischer Braunbär. Und das war noch ein junger Bär, der schnupperte an ihrem Ohr herum und schnupperte an meinem Ohr herum. Und da wir uns beide nicht bewegt haben, ist er von dann gemerkt, also das Mädel ist belastbar, die schreit nicht auf.
Ja, wie erstaunlich, dass Sie noch schlafend gekniffen werden von Ihrer Frau, dass Sie nicht irgendwie aufschreien oder hochschrecken oder so.
Wenn ich schlafe, dann schlafe ich.
Unglaublich. Man hat bestimmt nicht oft die Gelegenheit, neben einer Frau aufzuwachen, auf der ein Bär sitzt. Also insofern haben Sie wirklich wahrscheinlich schon alles im Leben erlebt, was man erleben kann.
Jedes Mal, mir passiert das immer, wenn ich über die Autobahn komme und sehe den Bären an der Autobahn, fällt mir diese Nacht ein mit dem Bären auf, Anita.
Rocky Mountain High haben Sie mitgebracht und Sie haben verraten, dass Ihre Frau die Songs ausgesucht hat.
Ja.
Nun gehen wir mal davon aus, nach mehr als 30 Jahren Beziehung, dass sie verdammt gut kennt. John Denver. Und ja. Sie möchten zu den Songs gar keine Geschichten erzählen, haben Sie vorhin gesagt.
Nein, das hängt davon ab. Ich meine, ich unterstelle mal die Nummern, die Anita rausgesucht hat für uns beide hier. Erstmal haben wir den gleichen Geschmack, weiß ich ganz genau, dass das auch die Songs, die mir gefallen. John Denver hat uns beiden immer sehr gut gefallen. Wir haben ihn nie kennengelernt, aber wir mögen seine Art, das Land zu beschreiben, die Berge zu beschreiben. Und zu meinem ganz großen Bedauern haben wir ihn nicht mehr kennenlernen können. Ich bin selber Pilot und weiß, was das bedeutet, wenn einer sich irrt. Und Denver ist ja mit einem Flugzeug abgestürzt, ins Meer gestürzt und so umgekommen. Und keiner von uns versucht daran gern zu denken, weil wir beide mögen den John Denver sehr.
Dann hören wir ihn jetzt auch. John Denver, Rocky Mountain High, Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Hardy Krüger. Sie helfen mit bei Exit. Das ist eine Vereinigung, die es Jugendlichen hilft, aus der rechtsradikalen Szene rauszukommen.
Ja.
Das heißt, Sie haben sich in verschiedenen Städten, ich glaube in Hamburg, in Berlin, wahrscheinlich auch in anderen Städten schon, zum Beispiel auch mit Müttern getroffen, mit betroffenen Müttern, die sagen, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, mein Sohn war immer toll und jetzt hat er plötzlich andere Freunde und hin und her. Wie können Sie da helfen? Was können Sie machen?
Bei den Müttern zuhören und versuchen, aufgrund des Zugehörten unseren Politikern gegenüber Vorschläge zu machen. Ansonsten fehlt es zum Beispiel Exit immer wieder an Geld. Es ist ja bedauerlich, dass wir, also unsere Politiker und auch, ich habe wiederholt Kanzler Schröder öffentlich gebeten, den Kampf gegen ganz rechts zur Kanzlersache zu machen. Er hat es nicht gemacht und ich warte darauf, dass unsere Kanzlerin das endlich tut. Es wird höchste Zeit. dass wir unsere jungen Leute, ganz besonders die arbeitslosen jungen Leute, dass wir die nicht den Kameradschaftsabenden überlassen, die diese Nazis, das sind ja Nachfolgeverbrecher, die wir also als NPD nun auch noch finanzieren mit unseren Steuergeldern. Dass wir nicht denen etwas entgegensetzen. Wir haben so viel Geld als Deutsche, als Land, als Nation, was für andere Dinge ausgegeben wird, inklusive Tornado-Flugzeuge in Kriegsgebieten, wo wir eigentlich nicht hingehören, finde ich. Das ist aber meine persönliche Meinung. Wir müssen unseren Jugendlichen, die in der Schule sind, denen müssen wir an den Nachmittagen etwas bieten, dass sie von der Straße wegholt und von diesen Kameradschaftsabenden wegholt. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendarbeitslosigkeit beendet wird.
Sie haben mal gesagt, in einem völlig anderen Zusammenhang, ob Sie das, da war die Frage, ob es Sie nicht anstrengt, dass Sie immer reisen, dass Sie Lesungen haben und immer unterwegs sind. Nein, im Gegenteil, das hält mich jung, denn ich bin neugierig. Wie könnte man denn jetzt diese Neugierde für politische Zusammenhänge, für neue Hobbys etc. Wie könnte man die denn bei diesen betroffenen Jugendlichen wecken? Denn die sind ja oft ziemlich abgefuckt, die sind desillusioniert, zu Recht oder zu Unrecht. Jeder hat dann eine mehr oder weniger schlimme Familiengeschichte, manche auch nicht. Wie könnte man also von der Langeweile in die Neugierde kommen? Wie kann man junge Leute neugierig machen?
Indem wir sie anders und besser erziehen. Es ist ja bei einer Umfrage jetzt herausgekommen, dass die Jugendlichen, die sich in die Arme der Glatzen und der anderen, also dieser NPD und der Schlägertrupps begeben, dass die eigentlich keine gute Schulbildung haben. Das heißt, wir müssen unsere Schulbildung verbessern und in der freien Zeit. Das klingt jetzt großartig, aber ich bin mit 13 Jahren Segelflieger geworden. Und das ist etwas, was ein junger Mensch sein Leben lang nicht vergisst. Deshalb muss man nicht später Pilot werden. Aber das formt die Zusammenarbeit mit anderen Jugendlichen, ein solches Segelflugzeug sich zu bauen und es dann auch zu fliegen, ist etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst. Jetzt machen unsere Sportclubs, die machen eine ganze Menge für Jugendliche, die Kirchen machen eine ganze Menge für Jugendliche, aber es gibt noch ganz viele andere Dinge, wenn wir den wirtschaftlichen Mitteln den einzelnen Clubs zur Verfügung stehen. Ob das jetzt ein Häkelclub ist, ein Tanzclub, oder Jugendliche, die dazu, wo Talent ist, wo bei ihnen beigebracht ist, wie man mit Wasserfarben arbeitet.
Oder Sport jeglicher Art.
Ja, sportliche Fußball. Sowieso. Mhm. Also auch dann, also nicht nur Fußball, sondern Hochsprung von mir, Stabhochsprung. Sie einfach an bestimmte Dinge zu binden, die ein ganzes Leben lang bleiben. Das kann nicht so teuer sein. Wir haben Geld für so viele andere Sachen. Ich freue mich wahnsinnig, dass die Angela Merkel sich für Afrika einsetzt. Und ich möchte auch nicht, dass sie das ändert. Ich finde das wunderbar, dass Nigeria mit der ersten Frau als Präsidentin frei gewählt, dass da Mittel zur Verfügung gestellt werden, sich Schulden erlassen. Das finde ich alles wunderbar. Aber warum können wir dann nicht auch unsere eigenen Jugendlichen daran hindern, in die falsche Richtung abzuwandern?
Wir wandern ab zur Musik. Die erste halbe Stunde ist nämlich schon rum. Und Sie haben ein Lied mitgebracht, das mir unglaublich viel bedeutet, weil ich habe da ganz viele Erinnerungen dran. Rainy Night in Georgia, Randy Crawford.
Wunderbar.
Trying to find a warm place to spend the night.
Das komplette Interview mit Musik hören Sie auf radio1.de. Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Hardy Krüger und folgende Information ist wichtig. Diese Sendung hier, diese Hörbar, diese Sonntagnachmittagssendung, können Sie am 9. Dezember im RBB Fernsehen sehen. Also das heißt, wir zeichnen die hier gerade sozusagen mit Kameras mit. Wir sitzen hier im Admiralspalast und wenn Sie mal sehen möchten, wie dieser Hardy Krüger eigentlich aussieht, was Sie natürlich alle wissen. Nein, wenn Sie sich die Hörbar auch mal ansehen möchten, dann bitte am 9.12. im RBB, ich glaube Nachtprogramm und eine genaue Uhrzeit kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Müssen Sie mal in Ihre Programmzeitschrift gucken. Am 12. April 1928 erblickten Sie als Berliner Pflanze das Licht der Welt.
Am Wedding.
Am Wedding, ganz genau. Wissen Sie eigentlich, wer mit Ihnen so alles Geburtstag hat? Welche Prominenz?
Also Stanley Kubrick.
Nicht schlecht.
Bubi Scholz.
Ja. Das ist wie ein Quiz und Sie haben bis jetzt alles richtig gemacht. Super.
Ja, im Moment weiß ich nicht weiter.
Zum Beispiel auch Gustav Lübbe. Das ist ja
der deutsche Verleger. Ja, das hätte ich natürlich wissen müssen.
Bei dem Sie Ihre 120 Bücher, nein, wie viel sind es, 15? Wie viele Bücher haben Sie
aber geschrieben? Drei davon sind zur Hälfte von Anita mit ihren Fotos ausgestattet, also 12 eigene.
Montserrat Caballé hat an ihrem Geburtstag. Flavio Briatore, Herbert Grönemeyer, David Letterman.
Nicht schlecht.
Und Joschka Fischer, und zwar genau 20 Jahre nach.
Ja, das habe ich auch gewusst, ja. Wir können es ja alle mal auf einem Foto zusammenfinden.
Viel wichtiger ist ja, dass 1896 an Ihrem Geburtstag der Fußballverein Hannover 96 gegründet wurde. Meine Heimatstadt, also ich bitte Sie. Ihr Vater Max Krüger, Ingenieur und Lokomotivführer aus Schlesien. Korrigieren Sie mich, jetzt wird jetzt ein bisschen schwierig, weil Junge Unrast ist ein Buch, das Sie geschrieben haben, das... Ich habe gelesen, stark autobiografische Züge trägt. Da weiß man natürlich nicht, was hat sich genauso ereignet und was nicht. Helfen Sie mir ein bisschen? Ihre Eltern, Gustchen, ist die Mutter?
Mein Vater war ein Konstrukteur, hat Lokomotiven konstruiert, mitgeholfen. Beide Großväter waren Lokomotivführer. Und Gustchen ist meine Mutter, das ist richtig. Ich bin Seeecke-Müllerstraße geboren. Und da mein Vater in diesem großen Bankenkrach damals arbeitslos wurde, sind sie nach Biesdorf gezogen. Da war die Miete wohl billiger.
Ja.
Und das war sehr schön, weil da gibt's ja Gärten. Das ist südlich von Marzahn oder sagen wir mal östlich von Lichtenberg. Und da gab's da so einen Baggersee. Aber Junge Unrast wollten Sie wissen. Ich habe damals gedacht, ich muss das mal aufschreiben, nicht weil ich über mich selber reden wollte. Das habe ich ja auf dem Umweg über den Roman vermieden, sondern weil ich mal erzählen wollte, wie das ist, wenn Großeltern und Eltern nicht aufpassen, wo dieser Junge landen kann oder wie er möglicherweise gar nicht überlebt. Aber das Thema haben wir vorhin schon mal angerissen. Aus dem Grunde habe ich eigentlich Junge Unrast geschrieben, wegen der Vergangenheit meiner Großeltern, meiner Eltern, meiner und meinem Weg in die Welt. Das ist so ein großes Wort, aber das praktisch in Paris und London und Hollywood begonnen hat.
Dürfen wir denn diesen Schritt gemeinsam machen? Weil dieses Buch, finde ich, sehr neugierig macht und ja vielleicht auch eine stark aufklärerische Haltung haben könnte bei Jungs, die es lesen, die sich darin vielleicht wiederfinden. Also tatsächlich will ich jetzt auf gar nichts Bestimmtes hinaus. Nur bei jedem Gast, der hier ist, sprechen wir auch ein bisschen über die Kindheit und über die Jugend. Und Ihre war, wie Sie ja schon gesagt haben, eigentlich sehr schön. Vielleicht sogar über das 13. Lebensjahr hinaus. Sie wurden auf eine Elite-Schule
geschickt. Das war nicht schön.
Das war nicht so schön.
Nein, und in der Beziehung ist eines wichtig. Ich habe Junge Unrast damals geschrieben, weil mein großer Freund Hans Schönker, der mich bei der UFA aufgeklärt hat, der erste Deutsche war, der mir gesagt hat, Hitler ist ein Verbrecher und seine ganze Bande mit ihm.
Da waren Sie 15 ungefähr,
ne? Da war ich 15, das habe ich zum ersten Mal gehört, das war ein Schock. Und in 2 Jahren haben die mich also richtig umerzogen. Das heißt, ich hatte den großen Vorteil anderen Deutschen gegenüber, und auch dem Günter Grass gegenüber, dem man das übel nimmt, dass er da so spät sich dazu gemeldet hat. Ich habe ihn einmal sagen hören, dass er mit 17 noch an den Endsieg geglaubt hat. Ich hatte das große Glück, Hans Hönker kennengelernt zu haben. Und der hat dem Führer einmal, diesem Verbrecher, aber er hieß ja nun Führer mal, in meiner Jugend jedenfalls, in sein Gästebuch geschrieben, ich glaube an den Endsieg, so wie ich an meinen Führer glaube. Zur gleichen Zeit hat er aber Juden in seinem Landhaus versteckt, die mit der Hilfe von Albert Florath und einigen anderen, später habe ich da ein bisschen mithelfen dürfen, in die Schweiz geschickt worden. Der Hans Hönker hat mir gebeten, hat mir gebeten, hat mich gebeten, das für uns zu behalten. Wir wollten eigentlich diese Zeit abschließen. 1945 hat für Hänschen und mich ein neues Leben begonnen und wir wollten darüber nicht mehr sprechen. Ich habe deshalb in Junge Unrast sein Porträt als den Aufklärer nicht gezeichnet, sondern ich habe Hans Söhnker und den Charakterdarsteller Albert Florath, aus den beiden habe ich einen Volksschauspieler gemacht und das in dem Roman diese Figur geschaffen. Dann habe ich aber, weil ich das nicht richtig fand, dass dem Hans Söhnker kein moralisches Denkmal gesetzt wird, habe ich in meinem Buch Wanderjahre diese Zeit aus Junge Unrast entschlüsselt und gesagt, wer ist wer. Und da kommt in Wanderjahre kommt Hans Söhnker ganz deutlich zur Sprache.
Was tatsächlich deutlich zur Sprache gekommen ist oder kommt in Junge Unrast, ist, dass Sie ein aufgeweckter, durchaus kluger Junge waren, begeisterungsfähig und niemand, bei dem man sich jetzt Gedanken machen müsste, ein Außenseiter oder wird nicht geliebt oder so. Es war einfach. Sie, also Ihre Eltern versprachen sich was vom Nationalsozialismus. Das kann man ihnen im Nachhinein nicht vorwerfen. Sie waren wirtschaftlich, hatten sie schon besser erlebt. Es gab diese Parolen. Auf dem Piano ihrer Mutter stand eine Hitlerbüste. Man versprach sich was davon. Ja. Man schickte den Jungen auf diese Eliteschule, eine militärische Ausbildung. Der sollte es mal zu was bringen. Und letztendlich ist es ja dann doch, es dauerte ja, es brauchte ja seine Zeit, dass sie jemanden getroffen haben, der es geschafft hat, diese doch in ihnen wohnenden ganz festen Überzeugungen nach und nach rauszuspülen.
Ja, aber das ging eigentlich sehr schnell. Sehen Sie, ich bin in die Schule gekommen 1934. 1943 habe ich Söhnker getroffen, das waren 9 Jahre. Und Söhnker hat maximal 2 Monate gebraucht, mir beizubringen oder mich wissen zu lassen, was wirklich geschieht.
Ja.
Also das war gar nicht so schwer, es war am Anfang schwer. Und dieser freundliche Junge, der aufgeschlossen war, das hat mir sehr geholfen, denn ich wollte, als dieser Film zu Ende war und ich wusste, dass dieser Krieg zu Ende geht und dass wir Deutsche eine schwere Zeit vor uns haben werden, denn wir müssen versuchen, ein Leben für uns als Nation finden, da wusste ich, dass ich da nach Sonthofen nicht zurück wollte. Und der Liebenheiner bei der UFA hatte mir eine Ausbildung als Schauspieler angeboten und dann hat Hänschen Söhnker gesagt, bitte mach das nicht. Bitte geh nach Sonthofen zurück, weil wir werden hier seit dem 20. Juli werden wir sehr unter die Lupe genommen. Wir alle, die wir suspekt sind. Mhm. Es war ja eine Zeit, als der Helmut Keutner die große Freiheit Nummer 7, das alleine ist ja schon mal, dass er da Nummer 7 dran gehängt hat. Das ist ja, wie ich glaube, an meinen Führer, wie ich an den Endsieg glaube. Das war ja alles sehr gefährlich. Und Hänschen hat gesagt, wenn du da nicht zurückgehst, dann wissen die, was mit uns los ist. Also ich musste wieder nach Sonthofen zurück und habe mich hinter dem Lachen und hinter dem schnellen Berliner Jungen und so im Bayerischen sehr versteckt. Ja. Also das Doppelleben war nicht sehr leicht.
Wir unterbrechen jetzt, das klingt wie so ein Verkehrsservice. Wir unterbrechen ganz kurz für eine dringende Nachricht. Nein, aber wir spielen jetzt Musik, die Sie mitgebracht haben und vertiefen das Thema gleich noch ein bisschen oder führen es zu Ende. Plus bleu que tes yeux. Blauer als deine Augen, Edith Piaf und Charles Aznavour. Wunderbar. Mitgebracht von Hardy Krüger.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux.
Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux. Même le bleu des cieux.
wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, diese vollen 79 Jahre hier auch nur annähernd nacherzählen zu können. Aber wir machen uns jetzt mal schnell dran. Sie waren, glaube ich, 16, als Sie Ihr Notabitur noch machten. Nannte man, glaube ich, so? Keine Ahnung.
Ach, das hat man uns nachgeschmissen, weil das Entscheidende war, dass sie uns alle an die Front geschickt haben.
Man hat sie in SS-Uniform gesteckt.
Ja, als ich die Uniform beim einen Kleinen gesehen habe, wurde es mir richtig übel. Denn ich hatte vor dieser SS seit 1943 Angst und 1945 eine solche anziehen zu müssen. Das war entsetzlich. Ich habe sie aber auch nicht lange getragen. Ich bin dann ziemlich schnell ausgebüxt und habe zwischen den Fronten gelebt, also zwischen der SS-Division und den angreifenden Amerikanern. Aber müssen wir eigentlich darüber... Es hat nur einen Vorteil, wenn wir darüber lange reden. Die Menschen wirklich aufmerksam darauf zu machen, dass wir schon alleine diese Nachfolgeverbrecher nicht länger anhören.
Es hat tatsächlich nur damit zu tun, dass die Sendung eigentlich immer so laufen, dass ich versuche, das Leben eines Menschen seit seiner Kindheit so ein bisschen nachzuzeigen. Verstehe, es wäre jetzt auch doof, es ganz auszulassen. Das wäre dann eher so ein Rumeiern.
Nein. Ich habe ja seit 1949 spätestens darüber gesprochen in der Öffentlichkeit, was alles bei so einer Erziehung schiefgehen kann. Mhm. Denn ich habe mich auch nicht schuldig gemacht. Ich bin nur falsch erzogen worden, bis ich Söhnke getroffen habe.
Sie sind in schwere Gefechte geraten, sehr jung, und dann, ich glaube, in der Nähe von Tirol in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Ja, ich war desertiert und war oben in den Bergen, habe mich auf so einer Almhütte versteckt, dann ging mir die Verpflegung aus und ich bin runtergegangen ins Dorf. Wollte runtergehen, mir Verpflegung holen, und da standen schwatter Amerikaner vor mir. Ich hatte auch eine Maschinenpistole, er hatte auch eine. Und das war so eine haarige Geschichte. Wissen Sie, ich konnte ja zudem nicht sagen, also ich bin so ein guter Deutscher. Nicht? Du hast eine Maschinenpistole, sondern ich habe nur überlegt, wenn der jetzt schießt, kannst du nichts mehr machen. Und den wollte ich auch nicht erschießen. Das war ja mein Befreier. Mhm. Das war eine merkwürdige Situation. Das war ja aber alles so auf den Kopf gestellt. Und ich würde ganz gerne da einen Sprung machen dürfen, denn zum Beispiel, also dass ich habe dem Amerikaner freiwillig meine Maschinenpistole gegeben und habe mich dann im Lager, das war so da in Lofer in Tirol, auf so einem Bauernhof, da war so ein Stacheldraht ringsrum und die Gefangenen, die deutschen Soldaten, wir lagen alle da auf dem Boden, es war Gott sei Dank ein warmer Mai, es war so nichts Schlimmes. Und ich habe dann von dem amerikanischen Lagerkommandanten, einem ganz jungen, sehr sympathischen Captain, der hat gesagt, soll mich laufen lassen. Und ich habe ihm gesagt, das ist doch unsinnig. Ich habe seit 2 Jahren höre ich eure Sender ab und ihr sagt immer, ihr kommt mich befreien. Und das, was ich jetzt sehe, ich bin in eurer Befreiung hinter Stacheldraht. Ich will hier raus. Ich will ein Leben anfangen. Und da haben wir uns gestritten. Er hat gesagt, du bist ein Nazi. Ich habe gesagt, das kannst du ja gar nicht wissen. Ich konnte von der Schule her ganz einigermaßen Englisch. Und ich habe ihm versucht zu erklären, als du 6 Jahre alt warst, da hast du von Strikes gehört und 2-Parteien-System und alles. Und ich habe es ein bisschen schwieriger gehabt. Ich mache es jetzt mal kurz. Er hat mich laufen lassen. Er hat mir keinen Zettel ausgestellt, dass ich raus konnte, sondern ist plötzlich gekommen, am dritten Tag schon, und hat gesagt, ich lasse die Gulaschkanone hier rein. Und die lasse ich heute mal 3 Minuten länger offen. Wenn einer hinter dir her schießt, ist es nicht meine Angelegenheit.
Wow.
Und ich bin raus und es hat keiner hinter mir hergeschossen. Und das war mein Weg in die Freiheit. Und diese Situation, darauf würde ich ganz gerne zu sprechen kommen. Sie haben eben Charles gespielt, meinen guten Freund Aznavour. Als ich des deutschen Filmes als Schauspieler müde wurde, weil das wurde mir zu seicht in den frühen 50er Jahren. Ich wollte in die französischen Filme. Ich habe wunderbare Filme dort gesehen, wunderbare englische Filme im Kino gesehen, Hollywood-Filme, italienische Filme. Und bei mir zu Hause durfte ich das nicht machen, da nicht mitspielen. Und da habe ich gedacht, da gehst du da hin und suchst. Und bin nach Paris gegangen, habe Arbeit gesucht. Das Vorurteil ist eine Weltkrankheit. Yves Allégret, der wunderbare Regisseur und verschiedene, und Simon Signoret und einige andere Produzenten und Schauspieler haben mich angeguckt von oben bis unten und haben gesagt, die Waffen schweigen noch nicht lange. Und so einen, der so aussieht wie Sie, blond, blaue, den können wir ja gar nicht gebrauchen. Mhm. Zu früh. Ich war sehr früh dahin gekommen. Und da konnte ich auch nicht sagen, ihr, bloß weil ich blond bin, ich halte euch ja auch nicht vor, dass ihr gekräuselte Haare habt oder sowas. Mhm. Konnte ich ja nicht sagen. Und dann bin ich schweigend nach London weitergezogen. Dort hat man das nicht so offen, aber ich bin der erste Film bei den Dreharbeiten, in dem ich war, das hieß dann später, wurde ein Welterfolg, einer kam durch, The One That Got Away auf Englisch. Da hat die englische Presse den Film die ersten paar Monate boykottiert. Die wollten keinen deutschen Schauspieler da sehen und die wollten auch das Thema nicht haben. Also, weil ich immer der Erste war, der da angekommen ist, musste ich immer über etwas sprechen, ja, was ich gar nicht zu verantworten hatte.
Und das ist eine große Verantwortung, die Sie dann aber letztendlich doch hatten. Sie hatten das Ganze, was passiert ist, nicht zu verantworten, aber Sie trugen eine große Verantwortung in sich, denn das barg ja auch die Chance, dass die Bilder sich ändern. Letztendlich wurden Sie genau dafür sehr viel später ausgezeichnet. Sie haben die höchste Auszeichnung Frankreichs. Sie sind Ritter der Ehrenlegion, glaube ich. Außer Ihnen hat nur Marlene Dietrich das geschafft, weil Sie ganz genau in dieser Zeit zum Völkerverständnis beigetragen haben und weil durch Sie und Ihre Rollen und Ihre Filme die Franzosen auch gelernt haben, die Deutschen neu zu sehen. Also offensichtlich haben Sie Ihren Job gut gemacht, Herr Krüger.
Danke. Ja, ich habe einfach versucht, den beizubringen. Es gab ja damals auch Talkshows schon in Paris und Pressekonferenzen in London. Ich war auch ziemlich alleine da. Horst Buchholz kam ein bisschen später, Kurt Jürgens kam ein bisschen später. Aber ich habe damals immer gesagt, ihr redet mit einem, der stammt aus einem ganz anderen, aus einem neuen Deutschland, damit meine ich nicht diese Tageszeitung der Kommunisten damals, sondern das ist eine Republik. Ich habe 1948 war ich mit auf der Straße, habe Plakate geklebt. Wir schaffen uns eine eigene Republik und ihr müsst uns nicht anmeckern, ihr müsst uns helfen. Mhm. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch in die Ehrenlegion aufgenommen worden. Es ist, ich habe darüber nachgedacht, warum habe ich mich immer in diese schwierigen Situationen gebracht. Die schwierigen Situationen sind dadurch entstanden, dass ich einfach immer das gesagt habe, was ich für richtig hielt. Ob das diplomatisch war oder nicht, hat dabei keine Rolle gespielt für mich. Und das hat sich wohl offensichtlich ausgezahlt. Wenn zum Beispiel, gab eine Zeit, das gebe ich also mit Lachen jetzt weiter, gab eine Zeit, als ich in London lebte und arbeitete, das war nach Einer kam durch, dass alles Mögliche geschah und wenn da Hakenkreuze gemalt wurden an die Synagoge in Köln, schon 1958 fing das an, habe ich gesagt, was ich davon halte. Das hat das also Ärger gegeben mit meinem damaligen Bundeskanzler Adenauer, dem ich sagen musste, das ist ein merkwürdiges Demokratieverständnis, musste ich, der junge Deutsche, dem älteren Kanzler sagen, weil er gesagt hat, also wenn ihr die Hakenkreuzschmierer trefft, dann verprügelt sie mal ordentlich. Das ist Lynchjustiz, das dürfen wir uns nicht erlauben. Also zu mir sind die Leute dann immer gekommen und da hat eine englische Tageszeitung mal geschrieben, wenn Sie also auf der Straße fragen, welchen Deutschen, ob Sie einen Deutschen kennen, dann werden Sie zwei Namen erfahren. Aber lange bevor die Leute Ihnen sagen Adenauer, werden Sie Hardy Krüger nennen. Und das haben Sie nur gemacht, weil die Presse immer, wenn der deutsche Botschafter zu einer Sache nicht Stellung nehmen wollte oder nur Stereotyp die Adenauer-Antworten gegeben hat, da habe ich gesagt, was ich davon halte. Und deshalb haben sie immer mehr bei mir nachgefragt. Außerdem hat ein Schauspieler vom Kino her natürlich immer den Vorteil, einen Vertrauensvorschuss.
Die erste Stunde ist rum. Wir spielen das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben. Norah Jones, The Long Way Home. Und freuen Sie sich mit mir auf die zweite Stunde der Hörbar. Gleich.
Well, I stumbled in the darkness. Lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home.
Radio 1. Hörbar Rust. Präsentiert von Duck Telekom, den Handyprofis.
Zu Gast ist heute Hardy Krüger. Seine große Liebe ist Anita, das wissen wir jetzt schon, aber seine zweitgrößte Liebe fängt auch mit A an, es ist Afrika. Sie haben für den Film Hatari, war das mit John Wayne sogar?
Ja, ja.
Haben Sie in Tansania gedreht?
Das hieß damals noch Tanganyika.
Tanganyika.
Ja.
Und etwas muss passiert sein, dass Sie zuerst ja mit Zelt und Land Rover in diesem Land geblieben sind.
Das fing gleich am ersten Tag an. Ich kam aus Paris, hatte da gerade abgedreht und synchronisiert. Und Stunden später, damals ging es nicht so schnell wie heute, das war 1960, wovon wir jetzt reden. Aber einige Stunden später war ich in Nairobi und saß in einem Auto von der Paramount mit dem Pressechef und fuhr über eine rote Sandstraße. Neben uns waren grüne Hügel, darüber ein unglaublich blauer Himmel mit weißen Wolken. Eine Giraffe lief über den Weg. Büffelherden konnte ich an den Hügeln sehen. Das kommt nun aus Paris. Das ist ja der Unterschied während einer Nacht zum nächsten Tag hin. Und ich bin also wirklich gedacht, ich träume. Und dann haben wir am Kilimanjaro angefangen zu drehen und da habe ich mich in dieses Afrika verliebt, also diese Gegend am Kilimanjaro mehr eigentlich als das. Vergleichbar ist es, wie ein Mann sich in eine unglaublich schöne Frau verliebt und ihr verfällt. So ist es mir mit Afrika gegangen und dann bin ich da geblieben, habe die Farm gekauft und habe dort im Zelt und mit meinem Land Rover 17 Jahre lang gelebt.
Sie haben in einem der Bücher beschrieben, dass Sie erstmal eine Mauer gebaut haben. Das war für Sie so ein Lernprozess, also ein Erkennungsprozess. Können Sie die Geschichte kurz mit eigenen Worten wiedergeben?
Nein, es war so, dass ich habe in der Zeit angefangen, mit meinen afrikanischen Göttern, die ich selber erfunden habe, zu reden und meiner Vorstellungswelt lebten.
Wie hießen diese Götter, die Sie erfunden haben?
Die haben alle merkwürdige afrikanische Namen. Und mit denen, die lebten in meiner Vorstellungswelt oben auf dem Gletscher des Kilimanjaro und ich habe mit denen immer gesprochen. Und dann habe ich denen mal erzählt, an einen Baobab gelehnt, habe ich ihnen erzählt, meine Familie mütterlicherseits kommt vom Lande, wahrscheinlich, und meine Vorfahren waren alle Kuhhirten und Schafshirten. Und deshalb möchte ich gerne einen Bauernhof haben, den wollte ich mir eigentlich in Deutschland kaufen, aber seit ich das jetzt hier gesehen habe, habe ich das hier gekauft und der Nyerere, der Präsident, hat mich gebeten, ob ich da nicht Touristen hinbringen kann, ist das erstmal ein kleines Buschhotel geworden, aber dann, als ich dachte, nun baue ich mir endlich meine Farm, die baue ich mir selber. Und da haben dann meine Afrikaner oben auf dem Eis haben gesagt, also mach dich da auf was gefasst, weil wenn sich das rumspricht, dann die Leoparden und die Löwen, die möchten also deine Hühner und deine Schweine ganz gerne als Sonntagsbraten haben. Also mit anderen Worten, ich habe dann erstmal gesagt, da muss ich um die Farm rum eine Mauer bauen. Und dann hat eines Tages bei Mittagpause hat ein afrikanischer Maurer, der mein bester Maurer war, der Hopper heißt der vom Stamm der Chaga, der Hopper hat gesagt, also Bonner, wir haben noch, der hatte ein Transistorradio und der hat gesagt, also wir haben hier heute Morgen das abgehört, die Nachrichten aus Nairobi, du bist doch vom Stamm der Deutschen und dein Stamm, der hat also schlimme Sachen heute zu bewerkt, der soll deine Hauptstadt, die in Deutschland, wie immer die heißt, da soll eine Mauer mitten durchlaufen, die Stadt, so eine wie unsere hier. Und das war schlimm, weil ich musste denen erklären, da hatte ich, als ich meine Mauer gebaut habe, habe ich an die Berliner nicht gedacht. Und der hat also, ich musste denen, und dann haben diese Afrikaner, von denen man immer sagt, die seien nicht zivilisiert, die hatte ich alle aus dem Busch geholt, von den Warouche, Maasai, und die haben gesagt, das musste uns, Bonner, das musst du uns mal erklären. Also, ich stelle mal vor, jetzt haben wir hier in Arusha beim Clock Tower, da haben wir auch so eine Mauer, und von dem Rashidi, die Mutter, die wohnt auf der Seite, und Rashidi wohnt auf dieser Seite. Ja. Ja, wie sollen die sich denn da jemals sehen? Und da, die haben Sachen gefragt, wo ich so gern gehabt hätte, sie wären mit der Kamera dabei gewesen, damit man den Politikern in diesem Land mal zeigt, was eigentlich alles möglich ist, wenn Leute, die primitiv sein sollen, viel vernünftiger und seelenbewusster sind als wir im eigenen Land.
Sie haben mal gesagt, Afrika hat Sie unempfänglich für kleine Räume gemacht, erstens, und hätte dazu beigetragen, dass Sie Ihr Leben sehr viel gelassener sehen. Haben Sie das übernehmen können? Also erstens, was genau meinen Sie damit? Und zweitens, tragen Sie das heute immer noch in sich? Denn die afrikanischen Jahre sind jetzt auch schon ein bisschen vorbei.
Ja, ich war wilder früher und bin dort ruhig geworden im Busch. Ich bin auch ein bisschen so zum wilden Tier geworden, weil das sitzt immer noch in uns drin, auch wenn wir aus einer großen Stadt wie Berlin kommen. Es sitzt in uns, tief innen drin sitzt noch das Tier von damals. Also ich habe sehr schnell im Busch gelernt, die Löwin zu riechen, bevor sie mich gewittert hat.
Aber wird man denn dann nicht aufmerksamer statt gelassener? Also gelassener ist ja eigentlich eher so.
Das ist ja nur die Begegnung mit dem wilden Tier im Busch, das ist ja nur vorübergehend und dauert nicht sehr lange. Und wenn es ein Nashorn ist, dann muss man da den nächsten Baum hoch. Und wenn das Nashorn sehr lange unten bleibt, muss man da sehr lange oben sitzen. Aber dadurch wird man nicht gelassener. Nein, die Zeit, der Faktor Zeit, das habe ich dort gelernt. Die Zeit ist genau wie die Landschaft. Die streckt sich weit, weit hin. Wenn man zum Beispiel im Busch, wenn sich da zwei so Land Rovers begegnen, dann hält man erstmal an und sagt dem anderen guten Tag. Und der Farmer, der Kaffeepflanzer, der sagt, ach komm doch mal wieder vorbei. Dann sagt man nicht, okay, ich komme morgen zum Tee oder was, sondern ich sage, ich komme nächste Woche irgendwann mal. Und das ist genauso gut wie eine feste Verabredung. Diese Dinge, ich kann Ihnen das stundenlang erzählen jetzt, diese Situation mit Zeit anders umzugehen, auch mit einer ganz anderen Schönheit umzugehen in einem Land, von dem ich anfangs gedacht habe, das hat also der Mr. Noah, der muss seine Arche hier ausgeladen haben, wo sie auch da am Kilimanjaro hingucken, sind wilde Tiere. Und der Umgang mit wilden Tieren, der Umgang mit einer endlos weiten Landschaft und einer endlos weiten Zeit, von der ich heute merke mit 79, also so endlos ist die Zeit nicht. Aber das hat dazu geführt, dass ich sehr viel gelassener geworden bin.
Wir spielen ein Lied, das sicherlich was mit dieser afrikanischen Zeit zu tun hat, auch wenn es wahrscheinlich erst sehr viel später danach entstanden ist. Aidu, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Ali Farka Touré und Ray Kuda haben diesen Song komponiert. Radio 1, die Hörbarust heute mit Hardy Krüger. Wir sind in Afrika, wir sind in Tansania. Wie haben Sie das mit Ihrer Familie unter einen Hut bekommen? Also ich meine, dass Ihr Sohn Hardy, ich glaube, die haben drei Kinder, Ihr Sohn Hardy müsste die Afrika-Zeit mitbekommen haben. Oder wann kam der genau zur Welt?
Er war dort, die beiden. Die Christiane, die Ältere, hatte ihr eigenes Leben und eigene Familie und so weiter. Aber die beiden, der Hardy Junior und Malaika, die Tochter, die ist keine Schauspielerin geworden, die beiden sind als Kinder dort viele, viele Monate lang im Jahr haben die dort gelebt, sind dort aufgewachsen. Bedauerlicherweise können sie sich beide kaum mehr daran erinnern. Und mein Sohn ist dann aber, weil er da diese Wurzeln verfolgen wollte und meine Wege, ist er da öfter mal wieder hingefahren und hat sich das angesehen. Und hat mir gesagt, also das verstehe ich würde am liebsten auch wohnen.
Auf die Ähnlichkeit werden Sie auch sehr oft angesprochen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es weglasse, aber haben Sie das Gefühl, dass Ihr Sohn, so stolz er ist, da schon so ein bisschen drunter leidet, nicht nur denselben Namen zu haben, sondern ihn auch wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten zu ähneln?
Er macht mir nicht den Eindruck. Und das mit dem Namen, das hat er sich ja selber ausgesucht. Also Krüger konnte er sich nicht aussuchen. Aber als Vornamen habe ich ihm Hardy und Daniel mit auf den Weg gegeben. Also er hätte sich Daniel Krüger aussuchen können, aber er hat sich meinen Vornamen ausgesucht. Und der macht das auch ganz gesund. Irgendwann hat mir ein Journalist erzählt, hat er zu ihm gesagt, also mein Vater heißt ja gar nicht so, der heißt Eberhard. Ich bin der Einzige, der im Tauschschein also schon Tricky. Hardy heißt.
Mhm. Nun kann man sich das so schwer vorstellen, wenn man nicht selbst in ihrer Haut jetzt steckt. Sie auf dem Zenit ihres Erfolges haben sie Afrika geküsst, haben in Afrika gelebt. Sie hatten vorher wirklich sich einen Namen in Hollywood gemacht, wie es so heißt, und sind ja jetzt nicht ganz ausgestiegen. Sie haben ja trotzdem weitergearbeitet. Nichtsdestotrotz ist natürlich diese 12 Jahre oder diese 17 Jahre auf dieser in Afrika und danach auch noch diese Globetrotter-Zeit. Sie haben ja dann noch eine hervorragende Reiseserie gemacht für den NDR, auch viele Jahre lang. Da sind Sie ja fürs Filmgeschäft schlecht greifbar gewesen.
Und als ich auf der Farm gelebt habe, ging es. Ich habe in einer Reihe guter Filme mitspielen dürfen. Zum Beispiel Flug des Phönix ist gedreht worden, als ich auf der Farm gelebt habe. Also ich bin ab und zu nach Hollywood zurückgekehrt und habe dort gedreht. Meine Agenten dort und meine Freunde haben gesagt, und einige der Produzenten, sag mal, bist du zu retten? Du bist ja einen Schritt entfernt von ganz oben, wo die ganz Großen sind. Und da lebst du im Busch. Aber ich sage, ja, ich möchte so leben, wie ich es möchte, nicht wie ihr wollt. Für mich ist die Definition Erfolg, ich weiß nicht, wie ich es kurz ausdrücken soll, aber es ist darin abzulesen, dass ich genau das mache, was ich machen möchte. Und das habe ich getan. Und was diese Weltenbummler-Geschichte und das Ende einer Karriere, das habe ich gewusst, als ich die ersten 3 Weltenbummler-Filme gedreht habe und die Frage kam, wollen wir nicht weitermachen? Weil uns allen hat das gefallen. Anita und mir hat es gefallen. Das ist ja unglaublich, die Begegnung mit Menschen in einer solchen intensiven Form. Ich bin ja kein Journalist. Ich bin nicht da mit dem Fernsehteam dahingegangen und habe angefangen zu drehen. Wir haben ja bei den Menschen gelebt.
Und Sie sind auch nicht der Abenteurer, für den man Sie ja immer gehalten hat, sondern Sie haben sich ja schon gesagt, ich mache das aus Neugierde, aber Sie haben sich als Abenteurer gar nicht richtig beschrieben gefühlt, glaube ich.
Nein, ein großes Abenteuer, das größte Abenteuer ist die Begegnung mit Menschen anderer Hautfarbe, anderer Religion, also anderer Götter, anderer kultureller und historischer Hintergründe. Das ist faszinierend und daraus sind 10 Jahre geworden. Für Anita und mich war das also wie ein Lehrmeister, diese 10 Jahre. Die können wir gar nicht missen. Und ich habe dann gewusst, als wir mehr als 4 oder 5, es sind 35 Filme und 10 Jahre geworden, da habe ich gewusst, dass das Ende meiner Karriere in Hollywood, wenn ich weitermachen soll als Schauspieler, muss ich einen Neuanfang machen. Aber es war es mir wert.
Nun haben Sie ja, vielen Menschen wäre es vielleicht wichtig, das haben Sie jetzt in dieser ganzen Sendung noch gar nicht erwähnt, diesen Oscar bekommen zu haben. Es ist ja nun natürlich auch eine Auszeichnung. Wenn man es nicht selbst weiß, dann weiß man spätestens nach dem Oscar, dass man sehr viel richtig gemacht zu haben scheint. Leider für einen Film, von dem Sie finden, dass er in Deutschland nicht genug gewürdigt wurde, was wahrscheinlich auch stimmt. Ich weiß gar nicht, den haben Sie 1961 bekommen.
Achso, der Oscar, den haben wir. Das war ein französischer Film, Les Dimanches de Ville d'Avray, auf Englisch hieß er Sundays and Cybele, auf Deutsch Sonntage mit Cybele. Das war ein Film, der war sehr schwer zu finanzieren und ich habe mitgeholfen, die Finanzierung zusammenzubekommen. Das ist einer der schönsten Liebesfilme, die ich mir vorstellen kann und das sage ich mit Abstand, obgleich ich dabei war. Zu einer Zeit, als Vadim und Antonioni gesagt haben, eine wahre Liebesbeziehung ist nicht möglich. Der Film war auf der ganzen Welt ein wirklich großer Erfolg. Er lief in den Uraufführungskinos in London 1 Jahr, in Tokio 1 Jahr, in Südafrika, also in Johannesburg 6 Monate und so weiter und so weiter. Die längste Laufzeit hatte er in Deutschland, in Berlin 14 Tage. Also das Publikum kann auch mal versagen.
Die dritte halbe Stunde der Hörbar ist rum. Wir spielen zum Abschluss Bob Dylan. Den haben Sie mitgebracht. Lay, Lady Lay.
Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de. Radio 1. Hörbar Rust.
Heute ist hier zu Gast Hardy Krüger und Sie haben so viele Bücher geschrieben, dass ich versuche mir vorzustellen, wie Sie diese ganzen Informationen, die Sie ja erlebt haben, denn vieles ist ja autobiografisch, wie Sie sich das überhaupt alles merken konnten. Vielleicht können Sie mir das noch kurz beantworten, bevor wir auf dieses fiktionale Buch, glaube ich, das neue
ja,
eingehen. Ne?
Also ich habe ein Gedächtnis, das ist ein bisschen wie ein Computer. Was der Computer nicht annehmen will bei mir, nimmt er nicht an.
Das kenne
ich vergesse so. Also viel, vergesse viel. Und es gibt auch viele Menschen, die ich vergesse, die sind dann oft enttäuscht, wenn ich sie nicht wiedererkenne. Aber bestimmte einschneidende Erlebnisse sind auf der Festplatte so, dass ich muss nur daran denken und dann kann ich sofort wieder darüber schreiben.
Gut, wenn also ein Bär auf meinem Mann säße, würde ich mich daran auch
ja,
erinnern.
Zum Beispiel.
Aber Sie rekonstruieren ja auch ganze Dialoge, die teilweise wirklich schon 20, 30 Jahre zurückliegen. Also da haben Sie offensichtlich ein ganz gutes Händchen.
Ja, nun, die Dialoge sind nicht wortgetreu, klar, so wie sie vor 50 Jahren geschehen sind. Na, Sie müssen, ich muss Ihnen vielleicht dazu erläutern, sagen, das, was ich jetzt zum Beispiel in dem vorigen Buch, eine Liebesbeziehung in Berlin und meine Liebeserklärung an Berlin mit dem Titel Zarte Blume Hoffnung geschrieben habe und was jetzt in diesem Buch Die andere Seite der Sonne als Erzählungen da ist, das ist das Resultat meines Traumes. Mit 12 Jahren habe ich davon geträumt, Geschichten zu schreiben und gedruckt zu werden. Und seit ich 12 Jahre alt bin, schreibe ich. Und da ich nicht gedruckt wurde mit 17, bin ich Schauspieler geworden und habe aber immer weiter geschrieben. Und dann ist ein Buchhändler,
Felix Juth,
der hat dann gesagt, jetzt bist du gut genug. Da war ich 40, das hat er zu Rowohlt getragen und der Heinz Ledig Rowohlt hat mich gedruckt. Das, was jetzt hier ist, das ist das Resultat eines langen Lebens. Das habe ich mir lange vorgenommen, diese Bücher zu schreiben. Ein Liebesroman, ein Briefroman über Berlin und diese Erzählungen hier auf der anderen Seite der Sonne.
Wie unterscheidet sich das, wenn man so unterschiedlich arbeitet? Also wenn das Leben einspeist, wenn man also das, was einem widerfährt, wiedergeben kann, ist das ja die eine Sache. Sicherlich bekommt es dann auch eine persönliche Note und ist nicht zu 100% autobiografisch, aber es wird durchs Leben und durch wirkliche Geschehnisse gespeist. Wie ist es denn jetzt für Sie gewesen, Geschichten von vorn bis hinten zu erfinden? Ist das besser, ist das leichter oder ist das schwieriger?
Ja, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich erzähle gerne Geschichten. Es muss damit zu tun haben, dass meine Vorfahren, soweit meine Mutter das rückverfolgen konnte, bis zum 30-jährigen Krieg fast ausnahmslos Schafshirten und Kuhhirten waren. Und die waren immer auf dem Dorf die Geschichtenerzähler. Und irgendwie muss das, meine Mutter hat mich mal gefragt, wo kommt denn das alles her, dass du schreibst und du kannst, diese Schafshirten und Kuhhirten müssen eigentlich auch ganz gut als Schauspieler gearbeitet haben im Dorf. Dies sind zwei Berufe, die ich mit dem größten Vergnügen mache. Ich schreibe sehr gerne und wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich diese eine Geschichte geschrieben habe und dann eine andere, das kann ich Ihnen wahrscheinlich im Einzelnen gar nicht sagen. Es ist ein Bedürfnis manchmal, eine solche Liebesgeschichte zu erzählen, auf meine Weise.
Das kann ich verstehen. Ich meinte damit nur dieses, arbeitet es sich leichter, wenn man die Wahrheit versucht, also das, was man, die Wahrheit, Quatsch, aber das, was man erlebt hat, niederzuschreiben? Oder ist es für Sie eine größere Freiheit, eine größere Freude, eine rein fiktionale Geschichte zu erfinden? Also in dem Moment spielt man ja Gott fast. Man kann ja alles passieren lassen, oder?
Ja, genau, sagen Sie mal. Am liebsten, wenn die Fantasie mit mir durchgehen kann, dann bin ich am glücklichsten und dann schreibe ich meine Erzählungen.
Erzählen Sie doch mal kurz, was uns in diesem Buch jetzt hier erwartet. Die meisten Bücher, die Sie geschrieben haben, behandeln Lebensabschnitte, mehr oder weniger. Also es geht immer um Tiere, es geht mal um Sie.
Aber da steckt immer ein Thema drin. Da ich keine Memoiren schreibe, bisher nicht geschrieben habe und auch keine schreiben werde, weil die immer unaufrichtig sind, habe ich mich darauf beschränkt, bestimmte Themen anzufassen in den Büchern bis jetzt. Und hier habe ich jetzt in dem Buch vorher Zarte Blume Hoffnung und in diesem Die andere Seite der Sonne habe ich Liebesgeschichten erzählt. Und also ich muss an meinen Freund Charles Aznavour denken, den Sie vorhin haben singen lassen hier mit der Piaf zusammen. Der hat mir gesagt, ich singe nur Liebesgeschichten. Und ich habe mein ganzes Leben lang, seit ich ihn kenne, und wir sind gut miteinander befreundet, habe ich an ihn gedacht und habe gesagt, irgendwann hörst du mit diesen Themen auf beim Schreiben, die dazu dienen sollen, den Menschen etwas Wichtiges mitzuteilen, sondern du machst das wie Charles. Der erzählt Liebesgeschichten. Und das habe ich hier getan. Die andere Seite der Sonne hat 7 Geschichten, das ist jeweils eine Frau im Mittelpunkt und dann zweifelsfrei, also ein Mann dazu. Und das sind Liebesgeschichten, die in den verschiedensten Ländern spielen und nicht immer gut ausgehen. Bei Charles gehen sie auch nicht gut aus, Toutes les zum Beispiel. Aber wenn er gesungen hat, ich war mal 20 Jahre alt, das ist hier auch wieder zu finden, ohne dass ich Charles kopieren will, ich singe ja auch nicht, habe ich also meine Liebesgeschichten auf meine Weise erzählt.
Wir bleiben musikalisch noch ein bisschen in Afrika oder kehren dorthin zurück, und zwar mit Paul Simon, den Sie mitgebracht haben, Graceland.
The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit Hardy Krüger. Wenn Sie möchten, können Sie uns übrigens eine E-Mail schreiben, hörbar@radio1.de. Diese Adresse sollten Sie sowieso kennen, weil wir gleich zum Ende der Sendung noch etwas verlosen. Herr Krüger, es ist mir zugetragen worden, dass Sie von den Fopos fast mal, na, Sie sind, glaube ich, sogar verhaftet worden, oder? Mit im Gepäck hatten Sie niemand Geringeren als Max Schmeling, und eigentlich mussten Sie doch abends Theater spielen in Berlin.
Ja, nachmittags sogar. Also Max war dabei und der Trabrennfahrer, Europameister Hänschen Frömming, der hier in Berlin viel getrabt ist. Die Pan Am war ausgefallen und Max musste ein Fußballspiel antreten und Hänschen musste traben und ich musste im Renaissance-Theater am Nachmittag spielen. Und da sind wir mit Hänschen Frömmings Wagen wie die Wahnsinnigen wie Fangio durch die DDR gebraust, um diese Termine noch zu schaffen. Und ein Fopo, ich glaube, es war ein Küritz an der Knatter, hat erstmal mich verhaftet, dann den Maxe verhaftet.
Warum? Also weil Sie so schnell gefahren sind?
Ja, wir waren zu schnell. Also ein Offizier da in Beutzenburg hatte gesagt, fahren Sie schneller, ich sag Bescheid, aber der hat dann gekniffen und nun waren wir dran. Ich lache heute darüber. Maxe hat auch ein paar Mal, bevor er leider gestorben ist, hat manchmal, also weißt du noch, wie wir da haben, wann war das komisch? Ich habe gesagt, das war überhaupt nicht komisch. Wir waren also, da in der DDR verhaftet zu sein, war nicht unbedingt empfehlenswert. Und das Interessante, deshalb habe ich es aufgeschrieben hier in Andere Seite der Sonne, in Wanderjahre habe ich die Geschichte mal aufgeschrieben. Was muss man überlegen, was lernen wir daraus? Der Weltmeister und der Europameister und ein Schauspieler, keiner von uns dreien hat sich da rausreden können. Mhm. Wir sind gerettet worden vor einem Gefängnis in Küritz, vorübergehend zumindest, durch einen Milchlastwagenfahrer aus West-Berlin. Das Kerlchen muss so an die 70 Jahre alt gewesen sein und kleiner noch als Hänschen Frömming auf seinem Sulki. Und der kam da rein mit dem Laufzettel und sah Maxe da sitzen. Maxe saß wie betreten, denn er musste sich gerade auf die Bank setzen, wo ich gesessen habe, und war also verhaftet. Und da dem ist der Traum seines Lebens. Er saß plötzlich, magst du mal, bist du das wirklich? Also, nee. Und dann hat er rausgekriegt und Max hat gesagt, ja, ich muss hier sitzen, weil wir sind verhaftet. Also ich mache die Geschichte jetzt mal kurz. Wir konnten uns da nicht rausreden. Dieser Milchlastwagenfahrer aus West-Berlin, der hat zu dem Fopo, ein junges Kerlchen, hat er zu dem gesagt, bist du denn eigentlich, wer da sitzt? Nee, ich kann ja nicht jeden kennen. Na, also, was jeden? Also, nee, also, das ist der Max Schmeling, Weltmeister, der hat den braunen Bomber um mir nagelt. Und das zu einem Zeitpunkt, da hat dein Vater dich noch als Kühntraum in seinen Hodensack über der Klosettbrille geschaukelt. Und dann hat er einfach den Stempel genommen und von dem Vorbohr und hat den Stempel gesagt, Max, fahr los. Und hat den Vorbruch aufgehalten, bis wir alle draußen waren. Und der hat uns auch dann nicht weiter verfolgt. Also meine Vorstellung vom kleinen Mann habe ich mir seitdem gründlich nochmal durchdacht.
Ja, man sollte Milchlastwagenfahrer nicht unterschätzen. Wir spielen jetzt das letzte Lied, das Sie mitgebracht haben. Es kommt von Dean Martin und heißt Return to Me.
Return to me, oh my dear, I'm so lonely.
Dean Martin, Return to Me, mitgebracht von Hardy Krüger. So, die Sendung neigt sich ihrem Ende und wenn Sie, geneigte Hörer, und ja auch teilweise Zuschauer, denn diese Sendung wird ja auch im Fernsehen ausgestrahlt. Ich wiederhole es gerne nochmal am 9. Dezember um 0.25 Uhr. Also es ist genau genommen schon der 10. Also wenn Sie Blut geleckt haben und mehr über das Leben dieses Mannes und diese ganzen Etappen und all diese Geschichten und Afrika erfahren möchten, dann googeln Sie Hardy Krüger. Es gibt so unglaublich viele Bücher, die Sie geschrieben haben. Und das Aktuellste, das verlosen wir. Die andere Seite der Sonne. Und wir haben uns eine Frage ausgedacht, wenn Sie die bitte formulieren. Seien Sie vorsichtig, weil ich habe neulich mal, während ich die Frage formulierte, gleich die Antwort reingebracht. Also viel Spaß bei diesem Versuch.
Aber ich soll das Rätsel aufgeben. Also ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich meine Liebeserklärung an die Heimatstadt in eine schriftliche Form gefasst habe, in das Buch Zarte Blume Hoffnung. Und das habe ich auch als Theaterstück geschrieben und im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater 44 Mal gespielt mit einer Frau, mit einer Schauspielerin, die hier in Berlin sehr viel spielt.
Frage eine tolle ist, Stimme hat.
Ach, wunderbar. Frage ist, wer war meine Partnerin?
Wenn Sie das wissen oder herausfinden, dann schicken Sie uns eine E-Mail hörbar@radio1 und gewinnen Sie eins der von Hardy Krüger signierten Bücher, die andere Seite der Sonne. So, wann geht's für Sie wieder in die kalifornischen Berge? Denn dort leben Sie ja mit Ihrer Frau, beneidenswerterweise.
Ja, am Ende der Tournee werden wir zurückfliegen.
Ach, und so lange bleiben Sie in Hamburg dann wahrscheinlich? Jetzt noch ein bisschen Berlin und dann Hamburg?
Nein, ich bin ja noch auf Tournee. Wir sind ja auf Deutschland-Tournee schon seit einiger Zeit. Und die geht aber jetzt langsam dann zu Ende und dann fliegen wir zurück und schlafen uns mal richtig aus.
Okay, wenn Sie das auch möchten, es ist Sonntag, Sie haben alle Zeit der Welt. Also schön, dass Sie da waren, vielen Dank.
Ich bin gern gekommen.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hören und sehen uns vielleicht auch nächsten Sonntag wieder. Bis dahin verabschiede ich mich mit The Beat Experience.
Here we are now. At the middle of the fourth large part of this talk.